Heute am Hauseingang habe ich meine deutsche Nachbarin getroffen, die aber wütend aussah. Gerade heraus sagte sie mir den Grund dafür. Ihr Sohn konnte seit 2 Wochen die Schule nicht mehr besuchen, da die Gefahr bestand, dass die Schule angegriffen und bombardiert wird. Er hat selber miterlebt, wie es alles passiert ist. Wir haben uns schon versammelt, um eine Lösung zu finden, aber ohne Erfolg. In Deutschland gibt es keine Angriffe, wir sind sicher. Doch die Vorstellung daraus aus Zeiten im Heimatland Syrien war im Kopf. 2011 besuchte Mohammed die 1. Klasse. Heute 2017 ist Mohammed immer noch in der 1. Klasse. Praktisch, seine Zeit steht still, außer seine Träume nicht. UNICEF veröffentlichte Zahlen über das Bildungssystem in Syrien. 1.700.000 Schüler besuchen keine Schule mehr. Jede dritte Schule ist zerstört oder beschädigt. Es werden Flüchtlinge darin untergebracht oder das Militär benutzt sie als Stützpunkt. 2016 wurden alleine 87 Angriffe auf Schulen und darin befindlichen Personen berichtet. 3.255 Schüler kamen dabei ums Leben. In Idlib wurde der schlimmste Fall berichtet, bei dem 26 Kinder und 6 Lehrer ums Leben kamen. In umliegenden Ländern wie Jordanien, Libanon, Irak, Türkei und Ägypten sind die Umstände im Schulwesen ähnlich oder sogar schlimmer. Die Zahlen der Kinder, die nicht die Schule besuchen, liegen bei 530.000 nach UNICEF. Asia, ein syrisches Mädchen, besuchte nie eine Schule, stellt sich aber vor, wie ein Klassenzimmer wäre. Sie träumt aber davon, eine Lehrerin zu sein. Faris, 6 Jahre alt im Libanon, kann nicht lesen oder schreiben, weiß nur, wie man Himmel und Erde malt. Er musste als Kellner arbeiten, auch Bohnen, Kartoffeln, Mais und Nüsse servieren. Sauber machen und verkaufen waren seine Arbeit und half seinem Freund Muhammad beim Eisverkauf. Sein Leben und seine Wohnung empfindet er als ein Gefängnis und möchte es verlassen. Hilfsorganisationen versuchen als erstes, den in Kriegszeiten geborenen Kindern ihre Herkunftsidentität zu vermitteln und sie auf das Lernen vorzubereiten.
يجمله العمل كرم يفيض به الندى جود يبشر من سال
Hamza weiß noch nicht, ob sein Schicksal das gleiche ist wie das seiner Geschwister, dass die Schule nur bis zur 6. Klasse besucht werden kann, weil die Organisation es finanziell nicht hinkriegt. Sein Bruder Abdullah begann eine Schneiderlehre und seine Schwester Hadil ist jetzt mit einem jungen Mann aus dem Flüchtlingslager verlobt. Leith, der kleine Bruder von Hamza, weiß auch nicht, dass er den gleichen Weg laufen muss.
Wo ein Krieg herrscht, wird alles zu Asche und Staub. Die Zukunft sieht grausam aus. Das Leben steht still. Keiner kann es wieder ins Leben rufen. Solange die Situation so schlimm bleibt, kann man jetzt weder das Land wieder aufbauen, noch eine Zukunft für unsere Kinder. UNICEF hat Statistiken veröffentlicht, die die Bildungslage vor und nach dem Krieg vergleicht. Diese Zahlen zeigen die massive Zerstörung, die der Krieg in Syrien verursacht hat. Und sie zeigen, was dies für die Kinder und ihre Zukunft bedeutet.
Der Zahl liegt 2010 bei 5 Millionen Schüler, die die Schule bis zur 9. Klasse besuchen und im Jahr 2012 und 2013 liegt bei 3,4 Millionen.
Im 2016 und 2017 liegt der Zahl bei 4,2 Millionen von Schülern, die die Schule bis zur 9. Klasse besuchen. Die Quote der Schüler, die die Schule nicht mehr besuchen, liegt vor der Krise oder lag vor der Krise bei 2%, nur 2%. Und momentan, aktuell, liegt das bei ca. 35%. Nach UNICEF liegt die Zahl an Schülern, die die Schule nicht mehr besuchen, bei 1,75 Millionen. Und wir haben schon 1 Million Schüler, die stehen kurz vor der Phase, die Schule nicht mehr zu besuchen. Wir hatten vor der Krise 22.000 Schulen in Syrien, aber 7.000 davon wurden halt im Laufe der Krise beschädigt oder komplett zerstört und sind dann außer Betrieb.
In den Nachbarländern herrscht Frieden. Es ist insoweit besser. Jedoch fällt das Leben den geflüchteten Syrern dort schwer. Die türkischen Behörden haben bereits die syrischen Schüler der 1., 2., 5. und 9. Klasse integriert. Sie planen, bis Ende 2019 alle übrigen Schüler zu integrieren.
Hier würde ich sagen, also für andere syrische Schüler, da werden oder finden die Unterrichte statt, entweder im Lager unter einer unmittelbaren Kontrolle von der Türkei oder außerhalb der Lager. Und das ist dann Zusammenarbeit zwischen dem Staat Türkei und den syrischen gesellschaftlichen Organisationen in der Türkei.
Eine Organisation, die Hilfe für Geflüchtete in Syrien und der Türkei organisiert, heißt Vatan. Sie leistet Hilfe im Bereich der Schulbildung. In Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und mit Hilfe von Spenden sorgt diese Organisation dafür, dass tausende Kinder wieder in die Schule aufgenommen werden. Vatan bietet verschiedene Programme an, offizielle und nicht offizielle. Freizeitprogramme, ehrenamtliche Tätigkeiten und psychologische Unterstützung. Ihre Angebote erreichen eine Gruppe von 16.000 Schülern. Es finden auch Bildungskurse für Lehrer statt, doch die Lücke, die durch die niedrige Zahl an Lehrerkräften entstanden ist, füllt dies nicht. Es bringt andere Organisationen dazu, Studierende als Lehrer einzustellen. Dadurch kommt es zu einer Minderung der Qualität der Bildung.
In dem Bereich hat die Türkei dann auch viele syrische Lehrer ausgebildet, indem sie halt Ausbildungskurse zur Verfügung gestellt, wohin ja halt manche Lehrer geschickt werden, wo sie halt dann gut ausgebildet werden, damit sie auch das an andere Lehrer weitergeben können. Aber in Bezug halt auf die Situation in Syrien, da haben wir eine andere Lage. Nicht alle Studenten, also da haben wir Lehrer, die immer noch studieren. Das heißt, die Lehrer noch nicht mit einem Abschluss. Und es liegt daran, dass die nicht alle Studenten das schaffen konnten, das Studium abzuschließen. Und es gibt hier halt diesen Mangel an Lehrer. Deswegen musste man da die Lehrer schon in die Bildungs- oder in den Bildungsprozess reinsetzen. Aber wir als die Organisation Vatan bieten immer halt in Syrien auch solche Kurse an für den Aufbau der Fähigkeiten dieser Studenten, damit sie ja auch besser lehren können. Das Problem ist eigentlich bei den Organisationen, die nicht unter Kontrolle von gesellschaftlichen Organisationen arbeiten und solche Angebote trotzdem auch anbieten, und leider können ja halt ihren Lehrer die Möglichkeit nicht geben, sich besser weiterzubilden oder auszubilden.
Der finanzielle Faktor stellt auch eine Herausforderung dar. Es ist schwierig, die Gehälter der Lehrkräfte auszahlen zu können.
Die
Eine andere Schwierigkeit ist natürlich dann halt dem Mangel an Finanzierung. Da kann man ja halt den Lehrer nicht gut bezahlen und das bringt ja halt dann die Qualität vom Lernprozess runter. Und diese Lehrer sind ja aber auch nicht gebildet oder gebildet ja halt so Schüler in Syrien in einer Kriegsphase zu lehren, wo die Schüler in diesem Fall auch psychologische Unterstützung brauchen, aber kann leider von diesen ungebildeten Lehrern in diesem Bereich nicht angeboten werden. Das alles führt ja halt infolgedessen dazu, dass ja halt viele Schüler nicht in die Schule gehen. Manche gehen ja halt dann arbeiten und für Mädels dann werden gezwungen ja halt zu oder werden ja halt genau gezwungen zu einer frühzeitigen Heirat. Und wir haben auch eine Menge an Schüler, die sich ja halt dann zur bewaffneten Gruppierungen oder die halt dann diesen bewaffneten Gruppierungen damit diese bewaffneten Gruppierungen machen. Über die Lage in Türkei, wir hatten auch damals das gleiche Problem, dass viele Schüler auf Straßen die ganze Zeit waren als Bettler und dann hat der Staat sich da gedacht, okay, ich finanziere jetzt oder unterstütze finanziell halt die Eltern von diesen Kindern und das hat zum großen Teil geklappt. Als man ja halt die Eltern unterstützt hat, hat das ja die Eltern dann dazu motiviert, die Kinder wieder in die Schule zu schicken. Und der Staat hat sich dann oder hat ja halt den Schülern und sowohl den Schülern als auch den Lehrern die notwendigen Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt.
Im Libanon ist die Situation drastischer, wobei es für eine Verzögerung der Einschulung viele Gründe gibt. Viele Schwierigkeiten werden bereits angegangen. Aber es bleibt viel zu tun. Noch etwa 250.000 Schüler können noch nicht in die Schulen aufgenommen werden. Die Organisation MAPS hilft den syrischen Geflüchteten in Libanon. Mohammad Al-Masri berichtet von den Hindernissen, mit denen diese Organisation konfrontiert ist.
In Bezug auf die Schwierigkeiten, die bei den Eltern auftreten, ist die Übernahme der Fahrkosten, was ja normalerweise die Eltern nicht in der Lage sind, das selber zu bezahlen und zu übernehmen, weil auch ja die Flüchtlingscamps weit weg von den öffentlichen Schulen in Libanon sind. Eine Sache spielt auch eine Rolle, dass die Eltern oder viele Eltern keinen Aufenthalt in Libanon haben. Darunter dürfen sie aber auch nicht mehr arbeiten oder nicht arbeiten in Libanon. Deswegen müssen sie an ihre Kinder ab 12 Jahre alt in die Arbeit schicken, weil die Kinder brauchen ja gar keine Dokumente, dass sie arbeiten dürfen.
Die Schüler kennen sich mit den Inhalten der Lehrpläne in Libanon, die in Englisch stattfinden, nicht aus. Das ist für sie eine Herausforderung.
Das erste Problem ist ja halt die Sprachbarriere in Libanon. Weil die Sprache in der offiziellen Schule in Libanon ist Englisch und alles wird ja halt auf Englisch unterrichtet. Und damit haben ja halt die syrischen Schüler Probleme.
Außerdem sind in den libanesischen Schulen gewisse Vorschulkenntnisse üblich. Die syrischen Kinder im Vorschulalter verfügen darüber aber leider nicht.
Die erste Klasse in Libanon so eingerichtet ist, dass das Kind da in diesem Alter schon viele Informationen vom Kindergarten bekommen hat. Das unterscheidet sich halt ja vom Lehrsystem oder Schulsystem in Syrien, wo das Kind da halt in der ersten Klasse alles nochmal oder alles oder schon ja von vorne anfängt. Da vorher gibt es gar keine Informationen oder fördert halt die Schule keine Vorkenntnisse. Also am Anfang der Flüchtlingskrise in Libanon wurden schon ja nur Schüler aufgenommen mit vollen Dokumenten sozusagen als Aufenthalt und weitere Dokumente in Libanon. Aber dann im Laufe der Zeit wurde die Schulen da extra extra Nachmittag für die Schüler, für die syrischen Schüler aufgemacht, damit sie auch da ins Studium oder in die Schule einsteigen können.
Obwohl die libanesische Regierung den syrischen Lehrern keine Arbeitsgenehmigung erteilt, arbeiten diese ehrenamtlich. Und dies, obwohl sie einen dringenden Bedarf nach einer bezahlten Arbeit haben, um ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können.
Ein der größten Probleme, das wir halt in Libanon haben, dass viele syrische Lehrer die Berufserlaubnis nicht haben, dass die in Libanon nicht unterrichten dürfen. Und das macht dann die Aufgabe schwierig. Die sollen deswegen bei uns immer ehrenamtlich arbeiten und das stellt die einfach unter mehr Druck, weil sie auch selber Flüchtlinge in Libanon sind.
Die internationalen Institutionen setzen für ihre finanzielle Unterstützung der Lernprogramme harte Kriterien an, die den Lernprozess verhindern und den Zahl an Begünstigten verringern soll.
Das andere Problem ist ein Mangel an Finanzierungsressourcen. Und wenn es solche geben würde, dann beschränkt das sich auf internationale Finanzierung, was sich immer an die offiziellen Behörden in Libanon richtet. Wir haben Personal von etwa 300 Mitarbeitern und wegen diesem Mangel müssen wir manchmal mit unseren Projekten aufhören. Als Beispiel würde ich eine deutsche Organisation nennen, die heißt Orient Helfer. Die haben uns in unserer Arbeit sehr unterstützt, dass sie das aber an einem Zeitpunkt in Libanon nicht mehr machen dürften. Das führte dazu, dass wir dann mit unserem Projekt oder unser Projekt beenden mussten.
All diese Faktoren führen dazu, dass immer weniger Kinder in die Schulen eintreten, was dazu führt, dass viele von ihnen ausgenutzt werden können. Deswegen breiten sich Phänomene wie Kinderarbeit und Teenheirat bei jungen Frauen aus.
Die Kinder im Alter oder in Alterphase zwischen 12 und 18 Jahre alt werden am meisten ausgenutzt. Das legt man darauf, dass sie halt eine Einschränkung des Arbeitsrechts für syrische Flüchtlinge in Libanon gibt, dass die Syrer nur in Bereichen Agrikultur, Bauen und Reinigung arbeiten dürfen. Deswegen drückt das ja die, ihre Kinder in Arbeit und in den Arbeitsmarkt zu schicken. Noch dazu, es gibt ja die Sache, dass ja viele Kinder ihre Eltern im Krieg verloren haben, dass die dann bei Verwandten und Freunden leben mussten und die werden da bei solchen Menschen manchmal ausgenutzt.
Es fällt diesen Organisationen schwer, ihre Hilfe innerhalb Syriens anzubieten, denn sie müssen erst die sehr hohen Kosten für den Wiederaufbau der zerstörten Schulen aufbringen. Noch dazu verbietet das syrische Regime in seinen Einflussgebieten die Tätigkeit dieser Organisationen.
Schwachstelle ist ja halt ein Riesenmangel an der Finanzierung. Also wir haben viele Schulen noch nicht in der Lage sind ja halt Schüler aufzunehmen. Die müssen entweder saniert werden oder gut oder besser eingerichtet werden. Und nochmal ja halt der Punkt, wir können ja halt unseren Lehrern nicht bezahlen. Und das führt dazu, dass die Lehrer ja halt verschiedene Orte verlassen, damit sie halt also woanders arbeiten können und dann auch dazu Lohn verdienen. Und das macht halt einfach den Prozess einfach nur schwieriger. Alle Regionen unter Kontrolle vom Regime, da bieten wir unsere Programme nicht an, das können wir nicht aus Sicherheitsgründen. Zu dem Land ja halt vom Süden oder im Süden von Damaskus ist der halt umzingelte Bereiche, das ist der und so, das war ja für uns die ganze Zeit einfach schwierig, weil wegen einer mangelhaften logistischen Unterstützung. Das heißt, wir brauchen immer halt die Schulen mit Öl, mit Lernmaterialien, mit Möbeln einrichten und das kriegen wir nicht leicht hin.
UNICEF sorgt dafür, einen Teil der durch den Krieg beschädigten Schulen zu renovieren. UNICEF versucht damit, den Lernprozess wieder in Gang zu setzen.
Erstens haben wir dafür gearbeitet. Wir haben, dass die viele Schulen in Syrien besser eingerichtet werden. Auch wir haben viele Schulen in Syrien renoviert. Und bei manchen Fällen haben wir den Schulen halt auch bei schon gebauten Klassenzimmer eingerichtet. Wir wissen schon, dass viele Familien in Syrien auch ihren Standort verlassen mussten wegen dem Krieg. Da haben sie in eine andere Stadt geflüchtet, wo es ja halt sicherer ist. Und wir haben dafür ein paar Initiativen ins Leben gerufen, mit dem Namen oder mit dem Titel Zurück zum Lernen. Und dafür, oder wir haben dann zur Verfügung Lernmaterialien gestellt und es ging in diesem Projekt um 1 Million Schüler. Ein anderes Programm würde ich auch daher vorstellen, ist die Gruppe B. Und es geht ja halt hier um die Schüler, die die Schule seit nicht mehr besuchen konnten, seit 2, 3 oder 4 Jahren. Und für diese Kinder brauchen wir halt dann bestimmte Voraussetzungen. Wir setzen die ja halt in Schulen ein, nicht nur nach ihrem Alter, sondern auch nach ihren Fähigkeiten, die sie schon gelernt haben.
Für Vatan, eine Organisation in der Türkei, besteht die oberste Priorität in der psychologischen Betreuung und in Programmen für Überlebensskills. Sie führen den Unterricht nach dem syrischen Lehrplan durch und bemühen sich damit, eine Lücke zu füllen.
Ja, zu dem Lernprozess ja halt. Wir lehren oder wir veranstalten diese, wir machen diese Angebote im Krieg. Natürlich kann man dann die Lage des Lernprozesses ja im Krieg mit einem normalen Lernprozess außerhalb der Kriegszeiten nicht vergleichen. Wir versuchen immer besser, wir versuchen immer uns zu verbessern. Wir sind aber noch nicht perfekt, das wissen wir. Aber wir arbeiten ja halt in diesem Bereich nach 3 Aspekten. Erstmal halt, wir lehren nach dem syrischen System, das heißt nach den syrischen Büchern. Und wir bieten ja halt auch psychologische oder psychische Support und wir machen ja halt, wir bilden auch unsere Lehrer aus, wie sie sich ja halt dann auch mit den traumatisierten Schülern umgehen können oder am besten umgehen können. Und wir bringen auch unseren Schülern Lebensskills bei, wie sie sich ja halt mit dieser neuen Lage dann klarkommen können, wie sie sich ja halt dann gut einleben können.
Die libanesische Regierung will dieses Problem lösen, indem sie die Schulen den syrischen Schülern am Abend zur Verfügung stellt. Leider steht dies im Widerspruch mit anderen Beschlüssen der Regierung. Flüchtlingslager werden nämlich nur außerhalb der Städte gebaut. Demzufolge ist es den Schülern kaum möglich, die Schulorte am Abend zu erreichen.
Der Plan, das Bildungsministerium in Libanon folgt, betrifft halt alle Orten in Libanon. Es gibt ja natürlich aber Orten, wo es schon eine große Zahl der offiziellen Schulen gibt. Es gibt aber auch andere Orte, zum Beispiel von Flüchtlingslager in Libanon, die schon weit weg von den offiziellen Schulen sind.
Die Organisation Yusur versucht, Lern- und Fahrkosten für syrische Schüler aufzubringen. Sie bietet ihre Programme in Albika in der Nähe von den Flüchtlingslagern an und erreicht damit nur eine Zielgruppe von 1000 Kindern. Bei der Organisation MAPS beträgt die Zahl der Kinder, die ihre Programme seit 4 Jahren nutzen, ca. 3500. Insgesamt bleiben 250.000 Kinder übrig, die keine Schulbildung erhalten, weder von staatlichen Schulen noch von nichtstaatlichen Bildungseinrichtungen. Die andauernde Flüchtlingsbewegung ist eine der größten Schwierigkeiten, die UNICEF und andere Organisationen begegnet. Dadurch müssen immer mehr Kinder in den Lernprozess integriert werden, der normalerweise nur aufeinander aufbauend und kumulativ durchgeführt werden kann.
Also wir arbeiten nicht alleine, wir haben natürlich auch viele Kooperationspartner und wir richten ja halt unsere Dienstleistungen an viele an oder an die Orte an, wo ja halt viele Leute geflüchtet sind, wo es ja ein Bedarf danach steht. Die Kooperationspartner würde ich ja zum Beispiel die UNHCR nennen und es gibt auch den Fall zum Beispiel bei Verlust an wichtigen Unterlagen, das ist auch der Fall bei Kriegsgebieten in Syrien, dann steht der natürlich in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium in Syrien.
All diese Organisationen kämpfen für das Kinderrecht auf Bildung, damit die Kinder in der Zukunft eine wirksame Rolle beim Wiederaufbau ihres Landes spielen können.
Wir versuchen ja natürlich die ganze Zeit auch in einen guten Bildungs- oder eine gute Bildungsatmosphäre da zu besorgen. Wir wollen ja auch, dass die Kinder bei uns einfach nur Friedensbotschafter der Zukunft werden. Wir versuchen ja halt bei denen auch die Prinzipien von der Gute oder vom Gute zu pflanzen, damit die sich dann auf die Weltoffenheit, auf die Friedenheit oder auf die Frieden aufwachsen, dass sie nicht dann halt weiter mit der Vorstellung aufwachsen, dass, dass alle oder dass die ganze Welt uns hasst. Nee, das ist nicht der Fall. Weil wir als Syrer das Ziel haben, zurück in Heimatland zu kehren, legen wir mehr Wert darauf, die Fähigkeiten der Syrer auszubilden. Und dabei helfen uns auch britische und amerikanische Berater, dass wir das halt am besten oder bestenfalls auch machen können. Eine wichtige Sache, dass wir, dass die ganze Sache bei uns ein Teamarbeit ist. Wir haben mehr als 200 syrische Lehrer, die den größten Betrag dieses Projekts auf ihre Schultern nehmen. Die haben sich dafür entschieden, trotz aller Schwierigkeiten Libanon in Libanon zu bleiben. Und die haben kein anderes Fluchtland gewählt, weil sie das wollten, ihren Menschen, den Schülern in Libanon zu helfen.
Wenn immer mehr Kinder keine Schulen besuchen, werden wir zukünftig an einem riesigen Mangel an gebildeten Arbeitskräften leiden. Wer heilt uns dann die Wunden oder wer baut uns das Heimatland wieder auf? Das Blutvergießen ist aber nicht die einzige Weise, ein Leben zu zerstören. Wenn man den Kindern ihr Recht auf Bildung beraubt, hat man ihr Leben auch zerstört.